Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Ling Ma ist eine amerikanische Buchautorin mit chinesischen Wurzeln. Wir stellen ihren jüngsten Roman vor. Außerdem erstmals herausgegeben Kolumnen von Anita Daniel. Sie war in der Weimarer Republik unterwegs und starb im Exil. Los geht es aber mit Besetzte Gebiete. Das ist der neue Roman von Arnon Grünberg. Dessen Protagonist verschlägt es von Amsterdam ins besetzte Westjordanland. Das liegt nicht gerade nahe für einen nicht-orthodoxen Juden, aber Arnon Grünberg ist selbst gerne unterwegs, im Leben wie in der Literatur.
Naja, ich habe angefangen viel zu reisen, nachdem ich eigentlich ein paar Jahre in New York gelebt habe, auch weil es notwendig war, weil ich musste immer wieder zurück, um meine Mutter zu sehen für die Arbeit und auch weil es Spaß macht. Und irgendwie ist man ja auch über die eigene Welt fertig geschrieben. Dann hat man da alles über gesagt und ich bin ein neugieriger Mensch und ich mache auch von Zeit zu Zeit immer wieder journalistische Sachen, weil es Spaß macht und auch weil ich es eine schöne Abwechslung finde von das Schreiben von einem Roman.
Sagt Arnon Grünberg. Er wurde 1971 geboren. Er hat Wurzeln in Berlin. Seine Eltern sind vor den Nationalsozialisten 1933 in die Niederlande geflohen. Grünberg, man hört es, spricht hervorragend Deutsch. Er lebt heute in New York. Auch seine Figuren, zum Beispiel Kadoké, lieben das Spiel mit Identitäten, sogar die Maskerade. Kadoké heißt eigentlich Otto und er ist ebenfalls eigentlich Psychiater in Amsterdam. Was dann geschieht, weiß Paul Stob. Er hat besetzte Gebiete für uns gelesen.
Kadoké ist Psychiater. Er hat moderat liberale Ansichten und ist auf seinem Fachgebiet der Suizidprävention moderat kreativ. Liebevoll kümmert er sich um seinen gebrechlichen Vater, der mal sterben, mal leben will. Dieses maßvoll aufregende Leben gerät aus den Fugen, als eine Klientin ihn der Übergriffigkeit bezichtigt. Dass Kadoké die junge Frau aus rein therapeutischen Gründen, nämlich als Pflegerin seines Vaters, ins Haus geholt hat, nimmt ihm die Disziplinarkammer nicht ab. Der Psychiater verliert seine Zulassung, seinen Ruf, seine Freunde, seine Selbstachtung. Er steht endgültig vor dem Nichts, als die junge Borderline-Patientin auch noch einen Medienskandal um seine Person entfacht.
Er und Vater werden diese Stadt und dieses Land verlassen. Er hat nicht vor, sich die nächsten Jahre als Paria durch Amsterdam zu bewegen. Erkannt und verfolgt zu werden als etwas, das er nicht war und übrigens auch niemals sein wird.
Der Ausweg heißt Israel. Der säkulare, antizionistisch eingestellte Jude Kadoké findet Zuflucht bei einer Ur-Urgroßcousine. Anat ist Doktorandin der Mathematik, orthodox und überzeugte Siedlerin im Westjordanland. Nach kinderlos geschiedener Ehe steht sie unter Druck, doch noch Kinder zu bekommen. Was als Flirt beginnt, mündet schon nach Tagen in eine Ehe. Kadoké erhofft sich Liebe, Anat Nachwuchs. Arnon Grünberg erzählt die Geschichte in einer rasanten Folge von Episoden mit vielen grotesken Wendungen. Es ist ein Kammerspiel mit dem Tempo einer Soap. In teils surrealen Dialogen entwickelt sich das Drama von dem Moment an, da Kadoké von Bewohnerinnen der Siedlung als von Gott gesandter Heilsbringer gefeiert wird, der Anat Kinder schenkt. Dafür haben sie lange gebetet. Binnen Stunden steht der Heiratsplan und Kadoké fragt seinen Vater, der mit ihm gereist ist:
»Lieber Vater, habe ich deinen Segen und hat sie den auch? Hättest du nicht besser einen Hund nehmen können? Einen Hund?« Ein Haustier. Wenn Leute in deinem Alter sich einsam fühlen, können sie sich doch ein Haustier anschaffen. Was sagt er? Fragt Anat. Er will wissen, warum ich mir keinen Hund zugelegt habe, aber ich mag keine Hunde. Was sollen wir mit einem Hund? Ich will ein Kind. Darum heiraten wir, um Kinder zu bekommen, keinen Hund.
Betrachtet man die Liste der Themen, die der Roman berührt, müsste man eine heillos überfrachtete Geschichte erwarten. Das öffentliche Gesundheitssystem, der Medien- und Literaturbetrieb, die Macht der Ideologie, Antisemitismus, Erinnerung und Trauer, religiöser und politischer Wahn, Besatzungspolitik im weltpolitischen Kontext. Es gelingt Grünberg aber, diese Themen auf die kleinstmögliche Einheit herunterzubrechen, den einzelnen Menschen. Und der erscheint in seiner ganzen, manchmal lächerlichen Bescheidenheit. Kadoké als ein nach Liebe lechzender Illusionist, Anat als religiös-nationalistische Fanatikerin, die ihrem Mann beim Sex die Mütze eines SS-Obersturmbannführers aufsetzt, und Anats Mutter, die von einem seit Jahren im Koma liegenden Rabbiner-Guru in New York gesteuert wird, der ihrem Traum Anweisungen gibt. Die Komik spiegelt sich im Alltag, der wesentlich von Ideologie und Wahn geprägt ist. Kadoké lernt die sehr spezielle Welt der Siedler kennen und staunt über den Mangel an Schönheit, Geschmack und Komfort. Mit seinem Vater lebt er in einem heruntergekommenen Wohnwagen, muss das nach Gänsefett schmeckende Essen ertragen, das Plastikbesteck, den Pulverkaffee, den Dreck. Die Siedler erwarten nämlich in Kürze den Messias. Es lohnt sich nicht mehr, den Alltag angenehm zu gestalten, wenn doch im Reich Gottes Abwaschen nicht mehr nötig ist.
Alles hier ist Messianismus, denkt Kadoké. Selbst die klebrigen Bratpfannen, der fettige Tisch und die verdreckte Toilette. Zu guter Letzt alles nur Messianismus.
Bei all dem sind Grünbergs Figuren nicht eindimensional oder exotisch. Das gelebte Leben wirkt in sich konsistent und es ist immer Platz für ein kleines Geheimnis. Nur Kadokés alter Vater wirkt rational und hellsichtig. Die erzwungene Auswanderung nennt er Irrsinn, die übergriffige Intimbehandlung der russischen Altenpflegerin eine Vergewaltigung. Während sich sein Sohn einredet, keine Wahl zu haben, als Anna zu heiraten und in der Siedlung zu leben, korrigiert ihn der Vater knapp.
Jede Verbindung kann auch wieder gelöst werden. Du bist nicht ihr Gefangener. Du bist niemandes Gefangener.
Kadoké bleibt aber ein Gefangener. Er lässt sich auf die lieblose Ehe ein, akzeptiert Gänsefett und Pulverkaffee, spielt den Obersturmbannführer. Das Schicksal hat alle im Griff in dieser Geschichte voller Parias. Kadoké als Ex-Psychiater, die Siedler als weltweit verachtete Besatzer. Als Kadoké schließlich außerhalb der Siedlung einen Seitenweg zur Liebe findet, nimmt das Schicksal eine unerwartet gewaltsame Wendung. Die Geschichte, die lange als komödiantischer Liebesroman daherkommt, erweist sich als klassische Tragödie. Arnon Grünberg beschert uns einen mitreißenden Roman, der trotz Momenten der Komik die großen Fragen stellt. Worauf kommt es bei der Liebe an? Gibt es so etwas wie Freiheit? Wie verhalte ich mich gegenüber Ideologien? Es darf ein Glück genannt werden, dass Grünberg schon an einem dritten Kadoké-Roman arbeitet. Die entsprechenden Cliffhanger finden sich schon in den letzten Kapiteln der besetzten Gebiete.
Arnon Grünberg, besetzte Gebiete. Aus dem Niederländischen übersetzt hat Rainer Kersten. Erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch in Köln. 432 Seiten, 24 Euro. Und Sie hörten einen Beitrag von Paul Stob. Die Autorin Ling Ma wurde in China geboren. Sie lebt und arbeitet in den USA. Stationen als Fact-Checker, also bei der Faktenkorrektur beim Playboy, gehören zu ihrer Karriere, aber auch eine Stelle als Assistentin an der University of Chicago. Ihr Debütroman Severance ist eine antikapitalistische Satire und hat 2018 den Kirkus Prize gewonnen, ist aber noch nicht übersetzt. Der zweite Roman hingegen, New York Ghost, liegt nun in deutscher Übertragung vor. Hellsichtig hat Ling Ma darin eine Pandemie vorhergesehen. Und wie das kommt, weiß Johannes Kaiser.
Winzige Pilzsporen aus China verursachen weltweit schweres Fieber, das unweigerlich zum Tod führt. Eine Weile noch laufen die Erkrankten in Routinehandlungen erstarrt wie Zombies durch die Gegend. Der Pilz hat ihr Gehirn zerstört. Sie fangen an zu fiebern, können sich in ihrem Alltag nicht mehr orientieren, schließlich dehydrieren sie. Die kleine Gruppe der Überlebenden, zu der die Protagonistin des Romans, Candace Shen, nach ihrer Flucht aus einem ausgestorbenen, totenstillen New York stößt, tötet als Akt humanitärer Erlösung die lebenden Toten. Im Autokonvoi sind sie auf dem Weg quer durch die USA zu einer sicheren Anlage. Das jedenfalls behauptet ihr Anführer Bob, ein IT-Mann. Willkommen in einer postapokalyptischen, menschenleeren Welt. Doch Ling Ma folgt in ihrem Debüt nicht nur der Gruppe der Überlebenden. Immer wieder hält sie Rückblick auf Candace' Zeit zuvor, erzählt von den Eltern, ihrer Jugend, ihrem Liebesleben, ihrer Arbeit. Sie beschreibt für Einwanderer der ersten und zweiten Generation typische Erfahrungen. Vergeblich bemühen sich Candace' Eltern, Immigranten aus China einen Platz in der weißen amerikanischen Gesellschaft zu finden. Die Mutter verfällt dem Shopping als Ersatzbefriedigung. Candace wird aufgrund ihres Aussehens in Schule wie Alltag diskriminiert. Ling Mas Roman reiht sich damit in die klassische amerikanische Einwandererliteratur ein.
Dein Vater ist ein ehrgeiziger Mann. Er wollte ein besseres Leben für dich. Und das ist nur in Amerika möglich. Du bist das einzige Kind. Du musst es besser machen als er. Oder wenigstens genauso gut. Aber was soll ich denn tun? Fragte ich und hatte Angst davor zuzugeben, wie viel ich nicht wusste. Mutter schloss die Augen. Einen Moment lang glaubte ich, sie wäre eingeschlafen, aber dann hörte ich ihren Atemzug, ein langes, bebendes Ausatmen, das ihren Körper erschauern ließ. »Ich will auch nur das, was dein Vater von dir wollte. Mach dich nützlich«, sagte sie schließlich, »ganz egal, was passiert. Wir wollen nur, dass du zu etwas Nutze bist.«
Candace zieht in das multiethnische New York. Hier kümmert niemanden Candace chinesisches Aussehen. Ein Verlag, der Bibeln in zahlreichen Varianten verkauft, stellt sie als Produktmanagerin ein. Sie reist wiederholt nach China, um dort mit chinesischen Druckereien zu verhandeln. Sie ist zuverlässig, zielstrebig, erfolgreich, aber auch gelangweilt. Ling Ma nutzt dies zu einer satirisch überspitzten Abrechnung mit dem globalen Kapitalismus.
Zuerst waren die Fabrikjobs aus den USA nach Mexiko gegangen, zu den Maquiladoras, die Arbeiter beschäftigten, die bereit waren, für weniger Lohn als die Amerikaner zu arbeiten, steuerfrei und außertariflich. Später ging ein Teil dieser Jobs an Lieferanten in China, die billigere Lohntarife anboten. Und als nächstes, in noch ein paar Jahren, würden die Jobs woanders hingehen, nach Indien oder in ein anderes Land. Ich war ein Teil davon.
Der Roman hat viele Facetten. Er ist Roadmovie, Immigrantenschicksal, Kapitalismuskritik und auch eine Liebesgeschichte. Candace trifft Jonathan. Zwei einsame Seelen finden sich, schlafen miteinander, schauen gemeinsam alte Filme. Eigentlich weiß Candace gar nicht, was sie will. Sie steht für Ling Ma wohl auch für eine Generation ohne Ideale, besondere Wünsche, Zukunftspläne. Als Jonathan beschließt, New York zu verlassen, will Candace bleiben. So findet ihre Liebesgeschichte kein Happy End. Ling Ma erzählt flott, filmisch und bildhaft. Sie umreißt in kurzen Sätzen die Situation. Auch die Dialoge sind knapp gehalten. Das treibt die Geschichten voran. Allerdings bleibt bis zuletzt unklar, was die drei Erzählungen vor dem Ausbruch des Shen-Fiebers mit dem Nach-Pandemie-Leben verbindet. Sie wirken manchmal wie sentimentale Erinnerungen an ein Normalleben, das aufgehört hat zu existieren, schwanken zwischen Gesellschaftskritik und persönlicher Gefühlsschau. Vielleicht will uns die Schriftstellerin zeigen, dass uns erst bewusst wird, was wir verloren haben, wenn es verschwunden ist, und sei es noch so trivial und banal. Ling Ma baut zusätzliche Spannung dadurch auf, dass Candace ein Geheimnis aus ihrem alten Leben mit in die postapokalyptische Gegenwart nimmt. Ausgang offen. Fortsetzung folgt, neugierig wäre man schon. New York Ghost ist ein ungewöhnlicher Genre-Bastard von vibrierender Intensität.
Sagt Johannes Kaiser zu Ling Ma New York Ghost. Aus dem Englischen übertragen hat Zoe Beck, erschienen bei Culture Books Hamburg und Berlin. 356 Seiten, 23 Euro. Launenhaft bedeutet, wenn eine Frau nicht weiß, was sie will. Und heute weiß sie es, oft mehr als manchem lieb ist. Ein doppelbödiger Satz und davon finden sich viele in den Kolumnen von Anita Daniel. Sie wurde im rumänischen Iași geboren, wahrscheinlich 1892. Ab 1925 schrieb sie für das Lifestyle-Magazin Die Dame, das im Ullstein Verlag erschien. Anita Daniel hatte das, was man gerne Esprit nennt, als Mensch und als Autorin. Sie war ungeheuer beliebt bei ihren Lesern und Leserinnen. Zu ihrer Zeit war sie sicher so bekannt wie eine Helen Hessel oder ein Alfred Polgar. Der Kölner Verlag Edition Memoria hat sich auf Exilliteratur spezialisiert und dort ist nun eine Auswahl von Texten Anita Daniels erschienen. Ich habe den Verleger Thomas B. Schumann gefragt, wie es denn passieren konnte, dass man ihren Namen fast vergessen hat.
Ja, das ist eines der vielen typischen Exilschicksale. Es sind ja hunderte von Autoren und Autorinnen mussten emigrieren und sind dann nach 1945 in Vergessenheit geraten. Bei Anita Daniel ist es natürlich ein bisschen anders. Sie hat dann ja noch publiziert, aber vielleicht ist das so ein bisschen dann auch so eine Generationenfrage. Sie war dann ja nicht mehr ganz jung sozusagen nach 1945, dann kamen andere Autoren, ich sage nur mal Susan Sontag oder Mabel Brennan und so, die dann irgendwie bekannter waren. Und dann ist sie irgendwie leider in Vergessenheit geraten, zu Unrecht.
Emigrieren musste sie, weil sie jüdische Wurzeln hatte und sie hat das alles noch rechtzeitig geschafft. 1933 in die Schweiz, 1941 ging es dann weiter nach New York, wo ihr Bruder Leon schon lebte. Und sie hat auch gleich als Autorin Anschluss gefunden. Sie hat im Aufbau schon vorher publiziert und konnte weiterarbeiten. Ist mein Eindruck richtig, Herr Schumann, dass sie das Exil relativ gut verkraftet hat?
Absolut. Sie war halt ohnehin kosmopolitisch, sie war sehr aufgeschlossen, sie hat gerne Reisen gemacht, also für sie war es kein Bruch. Sie hatte auch vorher schon zum Beispiel mal einige Texte auf Englisch geschrieben, in der Vogue. Sie hatte dann in der Schweiz direkt sehr viele Publikationsmöglichkeiten in der Basler Nationalzeitung, in anderen Organen. Also es ging eigentlich für sie so ganz passabel weiter.
Wenn wir zu Ihren Anfängen nochmal zurückkehren, Kolumnistin im Ullstein Verlag. Die Dame war ja eine Frauenzeitschrift, später kam das Magazin Uhu dazu. Und Anita Daniel schrieb vorwiegend über weibliche Lebenswelten. Es ging ihr um den Wandel im Selbstbild von Frauen, ja, die ja nun wirklich eine große Veränderung erlebt hatten, die nun wählen durften oder auch Automobil fahren, das ist für sie ganz wichtig. Welches Frauenbild transportiert sie denn in ihren Kolumnen?
Sie war emanzipiert, aber eben nicht sozusagen radikal. Sie war also keine Emanze. Sie war immer dafür, auch Stil zu bewahren, Persönlichkeit, fast so ein bisschen doch den guten Ton eben, die Bürgerlichkeit. Sie plädierte für die Frau als sehr vielseitig, eben Kinder zu haben, Beruf, ein schönes Haus zu führen, aber auch selbst am Automobil Hand anzulegen, also sozusagen die perfekte Frau, immer Stil, Noblesse, Vornehmheit. Ja.
Das lässt ja doch auch auf geistige Wurzeln noch im Kaiserreich schließen.
Ja, sie stammt ja aus Rumänien, war dann in Wien, hat eine gutbürgerliche Kindheit gehabt, eine gute Ausbildung in Frankreich und in der Schweiz. Die Eltern waren vermögend. Ja, das kann man so sagen. Also Wurzeln wirklich wilhelminischen Ära.
Ihr Ton bleibt auch später in den USA frech und spritzig, lebenszugewandt, warmherzig. Der Alltag bleibt ihr liebstes Sujet. Trotzdem hat sie ja Anschluss gefunden, auch in die politische Gesellschaft. Sie war zum Beispiel Gast im Weißen Haus, als John F. Kennedy Präsident war. Und man hat den Eindruck, dass sie bei all dem keine unpolitische Person war. Wie sehen Sie das?
Ja, sie war liberal, sie war aufgeschlossen. Sie hat auch in diesen Texten, die zum Teil wirklich so in einem Plauderton daherkommen, sehr leicht, aber da gibt es doch eine Menge so versteckte, auch zeitgeschichtliche Anspielungen. Zum Beispiel in einem Text von 1942, da heißt es dann, aus Kindern werden Briefe. Also zum Beispiel, wenn Familien getrennt waren, dass dann zum Beispiel nur noch die Briefe als Bindeglied blieben. Also es ist so ein einzelner kleiner Satz oder ein Satz, Politik wird von taktlosen Menschen gemacht und muss aber von taktvollen Menschen ertragen werden. Ja? Oder Politik hat kein Gedächtnis. Also es sind schon eine Menge kritische Dinge drin, aber es kommt in einer verbindlichen Form, wird es formuliert, weil eben für sie immer wirklich Esprit, Grazie, diese Dinge wichtig sind. Also sie war keine radikale Person. Und sie ist eine große Feuilletonistin vom Range einer Helen Hessel, eines Alfred Polgar und anderer. Und es ist eben auch wirklich ein reines Lesevergnügen. Also es macht, denke ich, wirklich Spaß.
Der Verleger Thomas B. Schumann, hörbar begeistert über die Kolumnen von Anita Daniel. Mondän ist nicht mehr modern. Feuilletons über die Mode, die Kunst und das Leben. Erschienen ist das Ganze in der Edition Memoria in Köln. 264 Seiten, 35 Euro. Der Feuilletonist Alfred Kerr war ein Zeitgenosse Anita Daniels und nach ihm ist eine begehrte Auszeichnung benannt. Der Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik des Jahres 2021 geht an Roman Bucheli von der Neuen Zürcher Zeitung. Wir gratulieren. Und hier geht's weiter mit Forschung aktuell und mit meinem Kollegen Ralf Krauter. Und an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.